Sehr gut. Das Thema heute weiter in unserer Reihe: geistliche Herzfehler, Herzkrankheiten. Und wir wollen die diagnostizieren und gucken, was man dagegen tun kann. Und die heutige Herzuntersuchung ist ein anklagendes, verurteilendes, nach Fehlern suchendes Herz. Geht es noch länger, der Titel? Ja. Und wir werden das Ganze anhand eines Textes aus Lukas 6 machen. Ganz klassische Auslegungspredigt. Ne? Und in Lukas 6, da heißt es, ich lese einmal den ganzen Text. Ihr dürft ihn gerne mitlesen. Es geschah aber auch an einem anderen. In 6 Vers 1 ist am Sabbat was passiert, was einigen nicht gefiel. Und davor ist am Sabbat auch was passiert, was einigen nicht gefiel. Und jetzt passiert wieder was am Sabbat, was einigen nicht gefällt. Also es ist schon ein Muster und das steht da schon mit Absicht. Es geschah aber auch an einem anderen Sabbat, dass er, Jesus, in eine Synagoge ging und lehrte. Und dort war ein Mensch, dessen rechte Hand verdorrt war. Verdorrt, vertrocknet, verkrüppelt. Das bedeutet wörtlich ausgetrocknet. Ich weiß nicht, was für eine Krankheit das war, aber war wahrscheinlich kein Spaß. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer lauerten ihm auf, ob er am Sabbat heilen würde, um einen Grund der Anklage gegen ihn zu finden. Er aber kannte ihre Gedanken und sprach zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte: Steh auf und stell dich in die Mitte. Da stand er auf und stellte sich dorthin. Da sprach nun Jesus zu ihnen: Ich will euch etwas fragen. Darf man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun? Das Leben retten oder verderben? Und indem er sie alle ringsumher anschaute, sprach er zu den Menschen: Strecke deine Hand aus. Der aber tat es, und seine Hand wurde wiederhergestellt und war gesund wie die andere. Sie aber wurden mit Unverstand erfüllt und besprachen sich miteinander, was sie Jesus antun könnten. Und es geschah aber auch an einem anderen Sabbat, dass er in die Synagoge ging. Und warum muss Jesus das ausgerechnet am Sabbat tun? Ja. Und die Schreiber der Evangelien, die betonen das sogar immer wieder: Er macht es ausdrücklich am Sabbat. Und uns wäre das ja eigentlich egal, aber diese Pharisäer und auch noch andere Gruppen, das war immer der Punkt des Anstoßes, den sie fanden. Und diese Krankheit war jetzt nicht lebensbedrohend. Ein Tag später oder zwei Tage später hätte er den Typen heilen können, wenn er denn gewollt hätte. Ja. Was hatte Jesus hier, hat Jesus das vielleicht extra gemacht, um die Pharisäer zu triggern? Ja, war Jesus vielleicht einfach auf Krawall aus? Ja, oder war er nicht feinfühlig genug, dass er das extra am Sabbat machte? Der Sabbat war, in Exodus 2. Mose 31, 13 steht, dass der Sabbat ein Zeichen des Bundes war, den Gott mit dem Volk Israel geschlossen hatte. Ja, also zum Beispiel für den Ehebund ist das Zeichen der Ehering. Und für die Israeliten war das so: Wenn du das Bundeszeichen nicht achtest, nicht hältst, bedeutet das, dass dir der Bund mit Gott egal ist. Und wenn ich meinen Ehering nie tragen würde oder vergessen würde, wäre das symbolisch ein Zeichen, dass meine Ehe mir nicht besonders viel bedeutet oder dass ich zumindest nicht nach außen hin zeigen möchte, dass ich verheiratet bin, zum Beispiel. Ja, das wäre so eine heutige Analogie. Und deswegen hatte der Sabbat ja schon diese Bedeutung. Ja, es war das Zeichen, dass wir Gottes Volk sind, dass wir mit Gott unter einer Decke stecken. Und die anderen Völker haben natürlich nicht den Sabbat gehalten. Und um dem noch einen draufzusetzen: Der Sabbat war auch explizit einer der Gründe, also dass sie den Sabbat nicht gehalten haben, wird explizit als Grund genannt im Alten Testament, dass sie in die babylonische Gefangenschaft mussten. Und das war natürlich das nationale Trauma, Das war die große Depression, die das ganze Volk Israel hatten. Wir waren in babylonischer Gefangenschaft. Wir mussten aus unserem Land, aus unserem Stückchen Erde dort, und Geografie ist da immer, hat immer eine ganz große Bedeutung dort, gerade in Bezug auf Gott und der Ort und der Platz. Ist ja bis heute nicht anders so. Und das war der Grund. Das wird explizit genannt. Und was danach passiert ist, also als sie von der Gefangenschaft zurückkamen, dann entstanden diese ganzen Gruppierungen wie Pharisäer, Schriftgelehrten, die entstanden ja dann erst. Und die haben sich natürlich in guter Absicht getroffen. Die haben natürlich das Wort Gottes aufgeschrieben, dass es nicht wieder verloren ging. Zwischendurch in Könige lesen wir ja, dass die Schriftrollen teilweise verloren gingen, dass die Leute überhaupt nicht mehr Bescheid wussten, was denn dieser Bund mit Gott ist und so alles. Die Pharisäer waren die Gruppe, die sich darum gekümmert haben, dass die Schriften nicht verloren gehen, dass sie in den Synagogen gelesen werden, dass sie korrekt abgeschrieben werden. Und sie wollten natürlich auch sicher gehen, dass das nicht nochmal passiert. Und aus diesem Grund haben sie zum Beispiel klar definiert, was Arbeit ist und was nicht Arbeit ist, damit es ja nicht nochmal passiert, dass der Sabbat nicht gehalten wird und sie nochmal in Gefangenschaft müssen. Hat das funktioniert? Natürlich nicht. Sie waren in Gefangenschaft. Sie waren in römischer Gefangenschaft. Und ob die besser war als die babylonische? Sie war wahrscheinlich brutaler als die babylonische Gefangenschaft. Gut, sie mussten nicht ihr Land überlassen, aber sie hatten ganz klar einen Chef über sich. Ne? Sie hatten ein Imperium über sich. Und sie mussten sich sämtliche Erlaubnis bei den Römern holen. Also sie waren nicht frei und es hat natürlich nicht funktioniert. Und Jesus erklärt ja nachher auch, warum es nicht funktioniert, weil es ja nicht nur um das Einhalten der äußerlichen Zeichen geht. Klar. Aber das ist so ein bisschen der Background, ne? Warum es für die Pharisäer auch so ein Trigger war. Also der Sabbat, das war jetzt schon nicht einfach so, sondern es hatte eine tief religiöse Bedeutung und über allem, ne, schwebte diese Angst, wir müssen den Sabbat halten, sonst ehren wir den Bund mit Gott nicht, sonst wird uns Gott wieder aus diesem Land rausschmeißen. Ja. Kranke heilen war dagegen nicht direkt verboten am Sabbat. Aber es war indirekt verboten, weil das Medizinzubereiten verboten war. Ja, also Kräuter zerreiben zum Beispiel war nicht erlaubt, war ganz klar als Arbeit definiert. Und dass jemand ohne Medizin heilen konnte, das hatten sie nicht so auf dem Schirm. Das ist so ein bisschen der Background. Und Jesus ist jetzt in der Synagoge. Er lehrt dort. Er ist nicht eigentlich dahin gegangen, um zu heilen, aber er lehrt dort. Und jetzt passiert diese Situation. Und dann heißt es in Vers 7 weiter, aber die Schriftgelehrten und Pharisäer lauerten ihm auf. Paratereo heißt das Wort, jemanden eifrig oder mit Argwohn beobachten, heimtückisch beobachten, ganz genau hinschauen. Ja. Und sie warteten da schon auf ihn. Und sie warteten nicht aus Vorfreude, dass er wieder ein Wunder tun würde, sondern der Grund steht ja hier, sie lauerten ihm auf, ob er am Sabbat heilen würde, um einen Grund der Anklage zu finden. Also sie waren da, um einen Fehler zu finden. Ja. Und das ist hier ein Extremfall dieser Herzenskrankheit, über die wir heute reden. Das ist so, glaube ich, die extremste, deutlichste Stelle. So extrem wird das hoffentlich bei euch nicht sein. Ich hoffe, keiner ist hier hingekommen, um mir irgendwie aufzulauern oder dem Lobpreisteam irgendwie aufzulauern. Ne? Ob sie eine falsche Note spielen. Ich habe heute einige falsche Noten gespielt, ist mir völlig egal. Ne? Nur mal so. Aber ich denke mal nicht, dass jemand aus diesem Grund wirklich hier ist. Ja? Aber ich habe auch das bei Christen erlebt. Gibt es auch. Ne? Und auflauern, um Fehler zu finden oder um einen Grund der Anklage zu finden. Ein anklagendes, verurteilendes, richtendes Herz. Das ist unsere heutige Herzenskrankheit. Und die Symptome, an denen diese Herzenskrankheit sichtbar wird, Argwohn, Misstrauen, Verdächtigung, einen Fehler erwarten, einen Fehler suchen, jede Handlung der Person negativ interpretieren, ständiges Kritisieren, Richten, Verurteilen, all solche Sachen. Und ich kann da aus Erfahrung reden, denn ich war früher richtig heftig so. Wir haben heute dieses Lied gesungen, interessanterweise Hosanna. Das war, ich fand das von einem früher, ich fand das ja schon ziemlich alt. Und ich weiß noch, in meinem Studium, ich fand das Lied ziemlich cool. Ich mochte auch die Bridge. Aber ich habe das damals immer so gehört. Und der englische Text, der ist noch ein bisschen geschmeidiger als der deutsche. Und dann höre ich so, wie sie das singen und denke so, die haben doch gar keine Ahnung, was sie da singen. So, ne? Und dann immer diese Superlative, mein ganzes Leben für Gott und ich nur noch für dich leben und du wirst Erweckung schenken. Die haben doch gar keine Ahnung von Erweckung. So, ne? Ich hatte immer solche Gedanken im Kopf, wenn ich dieses Lied, gerade bei diesem Lied war das interessanterweise so, obwohl ich das Lied eigentlich mochte. Ne? Aber es war immer so ein negativer Unterton. Ne? Ja, Hillsong, ne? Die meinen das doch alle nicht so. So, ne? Also wie oft kann man noch singen, ich gebe dir mein ganzes Leben. Ne? Und ne, ich war ja ein Mensch und ich wusste ja, dass die auch Menschen sind und bestimmt nächste Woche sündigen sie wieder alle. Ne? So habe ich damals gedacht, ne? Und habe mich richtig geistlich gefühlt dabei. Oder ein anderes schönes Beispiel. Ich glaube, vor 2 Jahren oder anderthalb, da hat Benny Hinn, ein sehr, sehr umstrittener, sehr charismatischer Prediger, auch zu Recht umstritten. Er hat gesagt, wir haben das mit dem Wohlstandsevangelium zu weit getrieben. Hat er tatsächlich so zugegeben und so eine Art, ja, wir haben das wirklich überzogen, das tut uns leid, das war eigentlich nicht okay. Und alle so, what? Hat er das wirklich gesagt? Weil er war immer so das Symbol für Wohlstandsevangelium und ne, give the money und I give the blessing. So, ne? Und alle so, boah, hat er das wirklich gesagt? Boah, krass. Und dann habe ich so viele Christen im Internet gesehen. Ja, abwarten, ob der das wirklich so gemeint hat. Und der hat ja auch noch so viele andere falsche Lehren und so viele andere Sachen und das. Und übrigens, da bei YouTube ist so ein Video, ne, wo der mit seiner Jacke alle haut und die fallen alle um. Ne, also, nein, das geht gar nicht. Ja? Und das war so wirklich von ganz vielen Christen, vielleicht war das auch nur meine Bubble oder so, weiß ich jetzt nicht genau, ne? Aber zum Beispiel bei Facebook, das ging so, nee. Also da war purer Misstrauen, da war nicht ein bisschen Freude, dass er sowas Gutes sagt, dass er öffentlich Buße tut. Bei Kanye West, als er sich bekehrt hat, ist mir auch aufgefallen. Ne? Ich meine, der ist ja schon ein bisschen eigen, der Kerl, ne? Sehr kreativ, aber eigen. Und als er dann tatsächlich sein, ne, Gott hat ja Humor, ne, auf einmal ist überall in den Charts, steht da auf Platz 1, Jesus is King. Ne, und es müssen sie zum Teil sogar im Radio spielen, so Leute, die mit einem ganz anderen Mindset, die das eigentlich nicht so gerne zugeben, dass Jesus der König ist. Ne. Und stattdessen, dass die Christen sich freuen, dass Gott der Welt so einen Streich spielt oder dass so ein Typ zu Jesus findet, nur Misstrauen. Also nicht nur, aber wirklich viel Misstrauen. Ja, abwarten, mal gucken. So, ne? Und das ist nicht so extrem wie die Pharisäer hier. Aber das ist so ein Beispiel. Das ist so, das könnte so in die Richtung gehen. Und das sind so Symptome für ein fehlersuchendes, misstrauisches, anklagendes Herz. Ja? Und andere Beispiele. Es gab zum Beispiel im Referendariat, ich hatte sie nicht, aber es gab da Seminarleiter, also so die Lehrer beurteilt, die angehenden Lehrer, Lehramtsanwärter beurteilt haben. Und da gab es eine, die hat das wirklich so knallhart nach dem Motto, nicht getadelt ist Lob genug. Und da sind reihenweise Referendare, erwachsene Lehrer, hört gut zu, liebe Schüler, die sind da heulend rausgekommen, weil die so gnadenlos fertig gemacht hat und so kritisiert hat. So, ne? Und auch wenn richtig was gut war, sie hat immer was, diese Person hat immer was gefunden. Ne? Und wer von euch hat Bock auf solche Menschen? Wer von euch hat Bock auf solche Arbeitskollegen, die nie nur das Positive sehen und immer nur das Negative vor Augen haben? Wer hat Bock, so jemanden als Chef zu haben oder als Lehrer? Ne? Verbessert, da nimmt man mal ein halbes Jahr Nachhilfe und verbessert sich von einer 5 plus auf eine 4. Und das ist voll der Riesenschritt, ist auch. Ne? Und der Lehrer nur so, ja, aber das und das musst du auch noch machen. Und man merkt voll so, man ist immer noch in der gleichen Schublade und der nimmt den Fortschritt überhaupt nicht wahr. Ne? Kein Mensch hat Bock auf solche Menschen. Ja? Niemand sucht sich freiwillig so eine Person als Mentor aus. Und ich hatte das selber, ich war selber auch so ein Typ. Ich weiß noch, einmal hat eine Schülerin mich richtig ermahnt, dass ich die Klasse doch besser loben soll, weil sie eigentlich gut waren. Und ich merke in dem Moment, wie Gott mir das sagt, hey, die hat recht. Na? Das war nicht bei jeder Klasse so. Bei der Klasse war es tatsächlich so. Na? Die waren richtig gut und ich hab sie nicht dafür gelobt. Na? Und das sind Symptombeschreibungen für so ein Herz. Und das hat echt einiges an Anstrengung von Gottes Seite gefordert, mich davon frei zu machen. Ja. Manchmal tut Gott Dinge, also bei mir war das einmal ganz krass so, ne? Da passierten Dinge, wo ich ganz genau wusste, das ist eigentlich biblisch, das steht in der Bibel und das ist okay und Gott darf das machen, aber ich merke, wie ich mochte das nicht, dass Gott das tut. Ne? Jona zum Beispiel, ne? Gott sagt, hey Jona, ich will das, ne, geh zu dem Volk, warne sie, sonst muss ich sie vernichten, eigentlich will ich das nicht. Und Jona mochte das nicht. Ne? Nee, Jona hatte so ein Herz. Nein, Gott. Wenn ich da predige, dann bekehren sich noch alle und dann bist du wieder gnädig und das sind unsere Feinde. Nee, bring sie lieber um, Gott. Und die ganze Geschichte vom Buch Jona ist, ne, er ist ja richtig sauer auf Gott am Ende. Er ist richtig bockig. Ne? Er mag das nicht. Sein Herz tickt ein bisschen anders. Oh, Gott benutzt ihn sogar trotzdem. Ne? Aber Gott erteilt ihm auch eine richtig krasse Lektion dabei. Ja. Und die Ursachen für so ein Herz, zum Beispiel, es kann ganz viele Ursachen haben. Ne? Neid ist zum Beispiel kann eine sehr, sehr starke Ursache sein. Und da verweise ich ganz, ganz besonders nochmal auf die Predigt von letzten Sonntag, wo ich mich sehr beeilt habe, die hochzuladen, damit die möglichst viele Menschen hören können, hat Ella über Neid gepredigt. Wenn ihr die nicht gehört habt, hört euch die bitte sofort an. Ne? Aber nicht nur Neid, Angst kann auch eine Ursache sein. Oder wie bei den Pharisäern zum Beispiel auch, sie haben sich in ihrer Stellung bedroht gefühlt. Jesus war ein Konkurrent. Jesus hatte auf einmal mehr Anhänger. Neid war bei den Pharisäern auch ein Grund, ja, bei den Hohepriestern vor allem. Ne? Aber sie haben sich auch wirklich, sie haben sich angegriffen gefühlt. Sie haben ihre Autorität wurde in Frage gestellt. Oh, das mögen wir manchmal gar nicht. Ja? So, das können so Trigger oder Ursachen, Auslöser sein, ja? Dass unser Herz in diesen Auflauer-Anklagemodus umschaltet. Und dann lesen wir mal weiter. In Vers 8, Lukas 6, Vers 8. Er aber kannte ihre Gedanken. Und sprach zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte, steh auf und stell dich in die Mitte. Da stand er auf und stellte sich dorthin. Jesus wusste, Jesus ist in dieser Situation, in diesem Setting und er weiß ganz genau, was in den Köpfen dieser Menschen vorgeht. Er weiß, was für Absichten sie haben. Er weiß, dass sie nur hier sind, um ihn zu verurteilen. Er weiß, dass er da wie mit einem Mikroskop dass er unter die Lupe genommen wird und dass ihm alles, was er tut, negativ ausgelegt wird. Ja. Also die Bibel ist sogar sehr klar, Jesus und Gott und der Heilige Geist, das sind so die einzigen, die wirklich alle Herzensgedanken und Absichten kennen. Und manchmal kennen wir unser eigenes Herz ja nicht. Ne? Wir belügen uns auch selber ganz, ganz gerne. Aber obwohl Jesus den Stress kommen sieht, zieht Jesus nicht zurück. Und das ist ein interessantes Charaktermerkmal bei Jesus. Ne? Jesus wusste, was hier passiert. Und er hätte jetzt mit all seiner Schlauheit oder seiner Weisheit und mit seinem Wissen hätte sagen können, okay, wir warten, bis die schlauen Synagogenbosse weg sind und dann machen wir das im Hinterhof mit deiner Hand. Oder wir machen das morgen, komm morgen wieder oder so. Nein, Jesus sagt zu dem Typ, geh mal in die Mitte, damit alle das richtig gut sehen können. Ne? Jesus zieht nicht zurück. Ja? Er scheut nicht die Konfrontation, sondern er nimmt die an. Und das Krasse, was hier keiner damals verstanden hat, außer Jesus, 100% hat das keiner verstanden. Jesus, und ich weiß auch gar nicht, wie sehr Jesus als Mensch, wie sehr ihm das klar war, es wurde ihm ja immer klarer. Ne? Aber Jesus wusste, jedes Wunder, was er tut, oder jede Machtdemonstration ist gleichzeitig ein Schritt näher ans Kreuz. Jedes Zeichen, was Jesus tut, was die Leute nicht leugnen konnten, war ein Trigger seines Todes. Das wird übrigens, ich habe das noch nie, diese Wahrheit, noch nie so gut visualisiert gesehen, wie in der Serie The Chosen, wo Jesus das erste Wunder tut. Jesus hat ja so sein Leben gelebt, bis er 30 war. Und dann fing erst sein Dienst an. Und sein Dienst fing ja mit diesem Wunder, das wird in der Serie sehr gut, guckt euch die bitte alle an. Ja, klare Binge-Empfehlung hier von mir. Zieht euch die ganze Staffel rein, gibt es bei YouTube umsonst. Werbung zu Ende. Jesus hat ja auf den Vater gehört und Jesus war 30 Jahre alt und er wartet auf diesen Moment. Wann geht's los? Wann fängt mein Dienst an? Und Jesus wusste ja gleichzeitig auch, wenn mein Dienst anfängt, mein Dienst endet ja damit, dass ich mein Leben gebe. Das wird in der Serie richtig schön gezeigt. So, die Maria kommt zu Jesus und will, dass er das Wunder tut. Und Jesus ist gar nicht so scharf darauf, das Wunder zu tun, weil er weiß, aber wenn er jetzt ein öffentliches Wunder tut, wäre das die Bedeutung, dass sein Dienst anfängt und es ist ein Schritt näher zu seinem Tod. Jedes dieser Wunder hat Jesus das Leben gekostet am Ende. Und das sieht hier keiner. Auch der Kranke, keiner checkt das. Und mitten in diesem Power Struggle zwischen Jesus und Pharisäern ist der Kranke, der überhaupt nicht checkt, der ist einfach voller Hoffnung, denkt, oh cool, hat wahrscheinlich schon die Gerüchte von den anderen Wundern gehört und geht in die Mitte und freut sich, dass gleich was Gutes passieren wird. Da sprach nun Jesus zu ihnen, Vers 9, ich will euch etwas fragen, darf man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun? Das darf man Leben retten oder verderben? Sie aber schwiegen. Und das, was Jesus, diese Frage, die Jesus hier stellt, es gab eben diese eine Ausnahme. Man durfte am Sabbat retten. Man durfte am Sabbat barmherzig sein. Du durftest am Sabbat keinen Esel losbinden, um mit ihm irgendwas zu arbeiten oder zu transportieren oder so. Aber du durftest den Esel losbinden, um ihm Essen und Trinken zu geben. Und in anderen Beispielen kommt die ähnliche Logik. Da bringt Jesus auch, ich glaube sogar dieses Beispiel mit dem Tier oder so, oder ein Tier, das in die Grube gefallen ist, ihr holt das doch auch am Sabbat raus und das ist ja erlaubt. Und Jesus macht hier eigentlich klar, hey, ich breche hier gar nicht das Gesetz. Das ist eure Interpretation. Ja? Das war die Ausnahmeregel. Der Sabbat, Jesus sagt an einer anderen Stelle, der Sabbat ist für den Menschen da. Aber wir Menschen haben aus dem, der ist für uns da, um uns etwas Gutes zu tun. Wir machen da natürlich etwas draus, was uns bedrückt. Ja? Aber die Antwort, die von den Pharisäern hier übrigens nicht kommt, sie aber schwiegen. Sie wollten darauf nicht antworten, weil die Antwort darauf war, nee, Leben retten ist eigentlich erlaubt am Sabbat. Ja? Aber weil sie mit diesem anklagenden Herz hier waren, die waren überhaupt nicht interessiert an einer Diskussion. Ja? Das ging hier gar nicht darum, ist das jetzt richtig, ist das jetzt falsch, dafür das. Das war überhaupt nicht. Also dieses ganze Jesus halt am Sabbat, das war wirklich nur ein vorgeschobener Grund. Und wir Menschen, wir nehmen mit unseren bösen Herzen gute Dinge wie den Sabbat, entstellen sie, zweckentfremden sie. Wir nehmen Sachen wie Kirche, Gemeinde, machen daraus langweilige, schreckliche Sachen. Ja. Den Pharisäern, der Kranke war den Pharisäern völlig egal. Wenn du ein anklagendes Herz hast, dann siehst du nicht das Leid. Du siehst nicht, wie andere Leute auch leiden. Diese Brille hast du dann nicht auf. Ja. Aber den Pharisäern war nicht nur der Kranke egal, den Pharisäern war auch Gottes Gesetz völlig egal. Was? Pharisäer waren doch die Typen, waren doch Gottes Gesetzespolizei. Das Gesetz war ihnen egal, denn Jesus hat den Sabbat gar nicht wirklich gebrochen. Er durfte heilen. Und vor allem die Art und Weise, wie er heilt. Jesus hat keine Medizin oder Salbe gemacht. Er hat geheilt, ohne eine Arbeit zu verrichten am Sabbat. Ja? Das war nicht einmal nach den Gesetzen der Pharisäer, war das Arbeit. Und dass sie schweigen, dass sie überhaupt nicht mit Jesus in diesen Dialog treten, das ist eigentlich der Beweis, so. Denen geht es nicht wirklich um Gott. denen geht es nicht um den Kranken, das ist natürlich, das war klar, aber denen geht es auch gar nicht ums Gesetz. Ja. Sie antworten nicht, Jesus nicht auf diese Frage und sie waren in einem Zustand, der jegliche vernünftige, auf Argumenten beruhende Diskussion unmöglich gemacht hat. Wenn sie wirklich an Gottes Gesetz interessiert wären, hätten sie jetzt die Gelegenheit gehabt, mit Jesus darüber zu diskutieren. Und Jesus hätte sich auf die Diskussion eingelassen. Und dann lesen wir weiter in Vers 10. Da steht, und indem er sie alle ringsumher anschaute. Ne? Jesus ist sich voll bewusst, was hier passiert. Jesus nimmt den Konflikt so richtig wahr und Jesus kuscht nicht ein bisschen. Jesus ist richtig, ein richtiges Alpha-Tier hier. Er ist nicht so, ja, lieber kein Konflikt und so. Ne? Nein, er stellt den Kranken in die Mitte, alle sehen das und dann guckt er sie auch noch alle an. Ne? Das ist, er nimmt die Challenge richtig an. Ja. Und in Markus 3, Vers 5, also Markus 3, da wird auch das Gleiche, da beschreibt Markus das aus seinen Augen. Ne? Und Markus schreibt, indem er sie ringsumher mit Zorn ansah, betrübt über die Verstockung ihres Herzens. Jesus war richtig sauer auf die. Ne? Er war richtig sauer. Weil sie haben kein Mitleid. Ja? Und ihr Herz war so verstockt, dass noch nicht mal mehr eine Diskussion möglich war. Und wisst ihr, so ein anklagendes, verurteilendes, komplett von Negativität gefülltes Herz, das kann Gott schon mal ein bisschen sauer machen. Ne? Das kann Gott schon mal sauer machen. Da gibt es ja auch so eine Geschichte mit dem Pharao, der auch so ein Herz hatte. Ja? Und diese Negativität, dieses Fehlersuchen, diese Anklage, das kann dazu führen, dass dein Herz so verstockt ist, dass dir auch das Gesetz Gottes nachher egal ist. Oder dass du noch nicht mal eine Diskussion mehr haben willst. Ja. Jesus stellt ihn in die Mitte, schaut sie alle an und heilt, indem er ein Wort spricht. Worte sprechen war übrigens nicht verboten am Sabbat. Ja. Und Jesus heilt den wirklich so, dass alle, die da waren, das mitbekommen. Und immer wenn Gott so etwas tut in den Evangelien, wenn Jesus so etwas tut, ist das nicht einfach nur ein Wunder. Ja? Also Jesus tut manchmal auch Wunder, die kriegen nicht so viele Leute mit. Oder manchmal tut er Wunder und sagt den Leuten dann, hey, ist okay, sag's keinem. Ne? Geh und erzähl es keinem. Macht Jesus ein paar Mal. Aber hier nicht. Und dies ist nicht nur ein Wunder, sondern es ist auch ein Zeichen. In der Bibel wird da unterschieden zwischen Wunder und Zeichen. Und so ein Zeichen ist eine sichtbare Machtdemonstration. Weil immer wenn Gott so ein Zeichen tut, dann war klar, naja, jeder, der halbwegs ehrlich zu sich selber ist, kann das jetzt nicht leugnen, was hier passiert ist. Na? Und diese Zeichen sind immer ein Trigger. Eins der größten Zeichen, die Jesus getan hat, war die Auferweckung von Lazarus. Na? Und dass Lazarus nachher wieder rumlief, war einer der Hauptursachen, warum die Pharisäer gesagt haben, so jetzt müssen wir ihn aber wirklich killen. Weil jetzt läuft ihm das ganze Volk nach. Die glauben alle wegen Lazarus. Das steht da tatsächlich. Explizit da so steht da so. Ne? Also es war ein Riesentrigger hin zum Kreuz. Ne? Und wenn sowas in deinem Leben passiert, wenn Gott so in dein Leben hineinbricht, so ein Zeichen tut, dass du nicht mehr leugnen kannst, dann bricht Gottes Realität in dein Leben rein und du wirst aber auch immer, so ein Zeichen ist nicht harmlos und deswegen passieren die nicht so oft, du wirst immer auch vor die Wahl gestellt und musst in dem Moment eine Entscheidung treffen. Erkennst du Gott an oder leugnest du das? Ja? Ein Schritt näher zu Gott oder ein Schritt weg zu Gott? Gibst du dein hartes Herz auf oder verstockst du, verhärtest du weiter dein Herzen? Jedes Mal, wenn so eine Machtdemonstration passiert, hat es sofort, passiert auch was bei dir. Ja? Es gibt kaum einen Menschen, der mehr Zeichen erlebt hat als der Pharao. Und er hat auf jedes Zeichen hat er negativ reagiert und sein Herz war am Ende so verstockt, dass es für ihn vorbei war. Ne? Immer wenn so ein Zeichen in deinem Leben passiert, wirst du vor die Wahl gestellt. Erkennst du es an, erkennst du Gott an oder leugnest du es? Und wir laufen natürlich oft rum und wollen solche Zeichen erleben, weil das ist ja cool, ne? Aber oft sind wir uns über die Konsequenzen von sowas nicht im Klaren. Ja? So ein Zeichen erzwingt immer eine Entscheidung. Und wenn wir dann keine Entscheidung treffen, ist das auch eine übrigens. Ne? Wenn Gott uns, ne, manchmal schickt er uns einen Traum oder es passiert was und wir wissen, okay, es ist eigentlich Gott, ich muss jetzt reagieren und du reagierst nicht. Es ist eine Entscheidung gegen Gott, ne, wenn du nicht darauf reagierst. Und solche Zeichen haben immer Folgen, haben immer Konsequenzen. Das hat Jesus einen Schritt näher ans Kreuz gebracht. Wenn Gott dich benutzt, um ein Zeichen zu tun, kann es gut sein, dass dieses Zeichen für dich Verfolgung hat oder Leute sich an dir stoßen werden. Ja, ist nicht immer alles nur super. Jesus verheißt das sogar. Alle, die fromm und gottselig leben wollen, werden Verfolgung erleiden, schreibt Paulus in Timotheus. Und das ist, was hier passiert. Deswegen akzeptiert Jesus diese Challenge und konfrontiert, weil er wollte hier ein Zeichen setzen. Ich bin der Messias. Ich bin der, der die Krankheiten heilen kann. Ich bin der Herr über den Sabbat. Ich bin der Herr über den Körper des Menschen. Und jetzt kommt das krasse Resultat oder ich würde sagen, das Endstadium dieser Herzenskrankheit. Und deswegen habe ich auch dieses Beispiel genommen. Es gibt noch ein, zwei andere in der Bibel, aber das ist das deutlichste. Deswegen nehme ich so ein extremes Beispiel. Weil wenn ich ein negatives oder wenn du ein negatives Herz habe, ein anklagendes Herz, wir sind noch nicht in diesem Endstadium angelangt, hoffentlich. Ne? Sonst würdest du wahrscheinlich auch nicht hier sitzen. Aber diese Typen hier, da war das Endstadium erreicht. Ähnlich wie beim Pharao zum Beispiel auch. Ne? Und in Lukas 6, Vers 11 steht, sie aber wurden mit Unverstand erfüllt und besprachen sich miteinander, was sie Jesus antun könnten. Und Unverstand, das klingt netter, als es wirklich ist. Ne? Das, im Griechischen steht das Wort Anoia. Noia kommt von dem Wort Nous, Verstand, Vernunft. Ne? Das Wort wird in der Bibel unter anderem mit Wut, mit Rage, Wahn übersetzt oder auch mit Dummheit. Es ist im Grunde das Gegenteil von Verstand, von Vernunft. A ist die Negierung davon. Also es ist Dummheit, wäre ein guter Begriff. Oder ein Wahn oder eine Raserei, eine Wut. Wut, Rage, Dummheit, ein nicht mehr funktionierender Verstand ist das finale Resultat dieser Herzenskrankheit. Oder ist das Endstadium. Ja. Du wirst buchstäblich dumm. Du bist vielleicht voll schlau, aber auf einmal hast du so einen krassen blinden Fleck, dass du die einfachsten Sachen nicht siehst. Und die Geschichte ist voll von richtig schlauen Menschen, die solche blinden Flecke hatten in bestimmten Bereichen. Ja. Es gibt berühmteste Geschichte vielleicht Sir Isaac Newton. Habt ihr vielleicht schon mal gehört von dem Typen? Ne? Die ganze Physik und Mathematik und Optik, alles was ihr in der Schule lernt, basiert auf ihm. Einer der schlauesten Menschen, die hier auf diesem Planeten wandeln. Isaac Newton hat all sein Geld in einem dubiosen Scam verloren am Ende seines Lebens. Und dann kam dieser berühmte Spruch, ich kann die Bahn der Planeten berechnen, aber die Dummheit des menschlichen Herzens kriege ich nie ausgerechnet. Ja. Das kann passieren. Ne? Es gibt übrigens, kleiner Werbeblock, es gibt ein Buch von Nichtchristen, ein säkulares Buch, wo genau dieser Zusammenhang zwischen Stolz, Hochmut, Negativität und Intelligenz untersucht wird. Von nichtchristlicher Sicht, da taucht doch kein Bibelvers auf in dem Buch, aber da steht genau das Gleiche. Ja? Je stolzer, je negativer, je hochmütiger du bist, umso dümmer bist du. Umso größer sind deine blinden Flecken. Und das ist völlig unabhängig, wie hoch dein IQ ist. Das ist richtig, richtig interessant. Ich empfehle jedem, dieses Buch zu lesen. Das heißt The Intelligence Trap, die Intelligenzfalle. Und das ist das Resultat, das ist nicht harmlos. Ja? Ich bin froh, dass das hier so steht. Weil in unserer heutigen Gesellschaft, gerade in Deutschland ist das fast ja schon eine Tugend. Dies nicht loben, dies Fehler finden und immer nur nach dem auf das Negative hinweisen und so. Wir sind da schon große Nervensägen. Das hat uns einerseits auch recht effektiv gemacht, aber vielen ist gar nicht klar, dass das eigentlich nicht so. Wenn du gar nicht lobst, wenn du deine Kinder gar nicht lobst, nur immer nur die Fehler oder wenn immer nur als erstes sofort der Fehler ins Gesicht springt, dann musst du mal dein Herz zur Behandlung bei Gott einreichen. Weil du willst nicht so, du bist noch lange nicht in dem Stadium wie die Pharisäer hier, aber du willst ja nicht, dass das, diese Krankheit da sich weiter ausbreitet in deinem Herzen. Ja? In Markus 3, Vers 6, in der Parallelstelle, da steht, da gingen die Pharisäer hinaus und hielten sogleich mit den Herodianern Rat gegen Jesus, wie sie ihn umbringen könnten. Ja? Es war nicht nur so, also in Lukas ist es ein bisschen harmloser formuliert, sie wurden mit Unverstand, sie wurden dumm, sie gerieten in Raserei und berieten sich, was sie Jesus antun wollten. Markus sagt, hey, das Resultat war Mord und Totschlag. Und Jesus hat das gesehen, dass dieses Wunder ihn näher ans Kreuz bringen wird. Und er hat es trotzdem gemacht. Ja. Aus Markus sieht man am deutlichsten, wie gefährlich dieser Herzfehler ist. Ja. So ein negatives Herz kann letzten Endes zum Mord anstacheln. Es ist hochgradig dämonisch. Du willst diese Herzkrankheit nicht haben. Okay. Damit schließen wir. Ja. Ich würde gerne Gott, den Heiligen Geist, bitten, dass er unser Herz erforscht und uns das zeigt. Währenddessen, also ich bete jetzt und dann kann die Band schon mal nach vorne kommen, können wir irgendein Lied singen. Und während des Liedes braucht ihr nicht mitsingen, ihr dürft einfach auf Gott hören, ob er was zu euch sagt, ob der Heilige Geist euch überführt. Ihr müsst nicht kramen und suchen, ne? Wenn ihr nichts hört und euch kein Gedanke kommt, dann freut euch einfach und chillt und genießt Gottes Gegenwart. Ja. Wenn Gott zu dir reden sollte, lass dich überführen. Ja. Gott redet nur zu dir, weil er dich heilen möchte. Weil er nicht möchte, dass du so endest wie die Pharisäer mit einem verstockten Herzen. Ja. Und triff einfach eine Entscheidung. Sag das Gott. Ist völlig egal mit welchen Worten, aber sag es ihm einfach. Herr Gott, ich entscheide mich gegen Stolz, gegen Neid. Ich entscheide mich gegen Fehlersuche und Anklage und Kritik. Und dann bittest du Gott ganz kurz, es dauert nur 3, 4, 5 Sekunden, bittest du Gott, vergib mir mein Fehlersuchen, vergib mir meine Negativität, mein Anklagen, mein Verurteilen. Vergib mir mein Richten, Gott. Ja, das kannst du alles tun, während wir hier das Lied singen. Vater im Himmel, danke, dass wir dir am Herzen liegen, dass wir dir nicht egal sind. Und wir laden dich ein. Wir geben dir die Erlaubnis. Du hast den Heiligen Geist auf die Erde geschickt, damit er uns von Sünde überführt. Und darum bitten wir dich jetzt. Heiliger Geist, tu dein Werk und überführe uns von Sünde. Wort Gottes, zeige uns die Absichten unserer Herzen und sprich zu uns. Du darfst es tun. Danke, dass du für jede Herzkrankheit, dass du jeden Herzfehler, jede Negativität am Kreuz getragen und dafür bezahlt hast und sie am Kreuz vernichtet hast. Amen.